Aber ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass mein Mann und ich in der Lage sind, sein Leben zu vollenden, sage ich es mal. Wir haben durch den Wunsch, Kinder haben zu wollen, ihn in diese Welt geholt. Mit allem, was für ihn an blöden Erfahrungen auch mit dranhängt. Und insofern wäre es tatsächlich mein Wunsch, dass wir es auch idealerweise irgendwie, wenn wir es schon, wenn sein Leben schon wahrscheinlich nicht so lang sein wird, wie das viele andere, dass wir es zu einem guten Ende auch bringen können und dass man es abrunden kann.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. und letzten Folge des Podcasts Solange ich darf. Mein Name ist Julian Reusch und mit diesem Podcast-Projekt möchte ich Menschen sichtbar machen, die allzu oft tabuisiert werden. Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Stellvertretend dafür erzählen wir hier die Geschichte von Jonathan. Er ist ein 15 Jahre alter Junge aus der Nähe von Oldenburg. Wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. In den vergangenen Episoden haben wir tiefe Einblicke bekommen in das Leben einer Familie mit einem schwerkranken Kind, in die Hospizarbeit, in politische Strukturen und emotionale Realitäten. In dieser letzten Folge möchte ich noch einmal Menschen zu Wort kommen lassen, die sich für andere einsetzen, die da sind, wenn es schwierig wird, die Kindern, Jugendlichen und Familien Zeit schenken, Unterstützung, ein offenes Ohr und oft auch Begleitung auf der letzten Reise. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. In dieser Folge geht es auch um das Thema Tod eines Kindes. Das kann für einige Menschen belastend sein. Doch auch darüber müssen wir in diesem Podcast sprechen. Es wird oft vermieden, weil es eben so schwer und traurig ist. Doch auch ein würdevoller Abschied ist wichtig. Und da spielen Menschen, die sich im Hospizdienst engagieren, eine ganz wichtige Rolle. Einer dieser Menschen ist Werner Geest vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg. Ihr habt ihn in diesem Podcast schon mehrmals gehört. Und er verrät, dass ihm die Diagnose für seine Arbeit gar nicht interessiert.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Erkrankungen. Wir sprechen von lebenszeitverkürzenden Erkrankungen. Und ich kann und ich will das gar nicht sehen, wie lange diese Lebenszeit dauert, sondern ich gehe rein. Das ist für mich wichtig. Ich will auch gar nicht unbedingt immer die Diagnose wissen, sondern ich gehe rein und möchte einfach die Luft spüren, die Atmosphäre. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als zu wissen, was der Gegenüber hat. Dann bin ich vielleicht gehemmt. Aber wenn er mir das erzählt und sagt, du Werner, ich habe das und das und das, dann können wir drüber reden. Und wenn er bestimmte Fragen stellt, dann würde ich vielleicht sagen, was denkst du denn, was das sein kann?
Wer sich in der Hospizarbeit engagiert, begegnet Familien oft in sehr intimen, sehr verletzlichen Momenten. Es entsteht dabei oft eine Nähe, die über das hinausgeht, was man sich unter klassischer Begleitung vielleicht vorstellen mag. Und für manche Kinder und Jugendliche ist man dann mehr als nur ein Besucher. Manchmal wird man zum besten Freund.
Wenn ich das sein darf, finde ich das gut. Und das kann auch durchaus sein. Und dass ich Sachen von dem besten Freund in Anführungsstriche höre, die dann auch bei uns bleiben. Und das ist ganz wichtig. Wenn er natürlich bestimmte Sachen macht, die ich für mich nicht behalten möchte, dann werde ich das sagen und dann sage ich, ich muss die Tür öffnen, das kann ich nicht alleine machen. Aber diese Vertrautheit ist schon ein Geschenk und dann möchte ich gerne der beste Freund sein, wenn es dann so ist, ja.
In meinem Gespräch mit Werner spüre ich eine unglaubliche Ruhe, die er ausstrahlt. Er wirkt angekommen, am richtigen Ort und voller Freude, diese ehrenamtliche Arbeit machen zu dürfen. Und auch das hat er mir nochmal erklärt.
Also ich kam aus der evangelischen Militärseelsorge. Ich hatte das Geschenk, dass ich hier eher nach Hause gehen konnte und durfte. Und ich habe vorher schon Umgang mit Tod und Sterben ganz viel gemacht. Und so bin ich an die Hospizbewegung gekommen. Und dann sagte mir jemand, Mensch Werner, das wäre was für dich. Und da habe ich drüber nachgedacht. Aber da ist unsere Tochter geboren und dachte ich, nee, jetzt mit diesen Themen mich auseinandersetzen möchte ich nicht. Und da ich wusste, dass ich eher nach Hause gehen durfte, habe ich schon meine Flügel ausgebreitet und meine Beziehung. Ja, dann habe ich mich beworben hier. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und ich muss sagen, super. Ich dachte das mal so, alle, die hier reinkommen, wir haben innerhalb kurzer Zeit eine Ebene hier. Und wenn man hier mit Leuten reinkommt, dann fragen, wo sind denn die Betten? Ich sage, hier gibt es gar keine Betten. Hier sind ganz offene Räume, Licht durchflutet und hier ist ein Lachen da. Und ich bin dankbar, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Das ist etwas, ja, wo ich auch zu Hause angesprochen werde, nicht nur mit meiner Familie, die wissen schon, was ich mache, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch Werner, was du da machst, könnte ich nicht. Und da sage ich, doch, das kannst du auch. Das kann jeder. Jeder in Anführungsstrichen. Aber mach doch mal sowas. Ja, ich weiß auch nicht, das ist immer mit Tod und so. Nee, ich sage, mit ganz viel Spaß und Freude und mit Lebensqualität zu tun hat das. Und wenn ich dann, ich habe jetzt am letztes Wochenende hier mit Trauernden gekocht, mit noch jemandem zusammen aus dem ehrenamtlichen Dienst, der ist Koch und der hat sich bereit erklärt, das zu machen. Und das ist für mich einfach eine Freude, dann mit Menschen hier zu sitzen und zu essen und zu schnibbeln. Und das ist auch schon wieder Lebensqualität, wo die sagen, Mensch, ich sage mal als Beispiel, ich habe letzten Samstag habe ich so überlegt, mit Trauernden Frikadellen zu machen, weil ich dachte, das habe ich früher als Kind gerne gegessen, vielleicht mögen die das auch gerne. Ja, das war vielleicht gut, das haben die gemacht. Und dann denke ich, guck, haben wir doch mal wieder was Gutes getan und dann geht man beseelt nach Hause.
Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg hat das große Glück, auf engagierte Ehrenamtliche wie ihn zurückgreifen zu können. Die Situation ist momentan gut, hat man mir gesagt. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht auch noch neue Interessierte willkommen wären. Niemand wird dabei auch ins kalte Wasser geworfen. Wer sich für eine solche Aufgabe interessiert, bekommt eine umfassende Schulung. Begleitet erstmal erfahrene Kolleginnen und Kollegen im Tandem. Und auch danach gibt es Begleitung durch regelmäßige Treffen, Austausch und professionelle Supervision. Diese Form der Unterstützung ist wichtig, denn natürlich kann es auch belastende Momente geben. Aber wie Werner gesagt hat, es geht hier nicht in erster Linie um den Tod, sondern um Lebensqualität. Und genau das hat auch Juliane Schulze vom Kinderhospiz Löwenherz in Sieke betont. Bei meinem Besuch hat sie mir gezeigt, dass im Haus eine Kerze brennt. Sie brennt, weil ein Kind verstorben ist. Das ist ohne Frage die traurige Seite der Arbeit. Doch der Abschied, sagt sie, beginnt oft schon mit der Diagnose.
Wir sind in einem Kinderhospiz und das Thema Trauer, Abschied nehmen spielt eine wesentliche Rolle in den Aufenthalten hier. Als Sie vorhin reingekommen sind, habe ich Ihnen auch gezeigt, es brennt eine Kerze, weil einer unserer Gäste verstorben ist. Und so kann man dem Thema nicht ganz entfliehen. Und es wäre auch vermessen zu glauben, dass wir das wollen. Also für uns ist es unser Kernauftrag, die Familien auch genau da abzuholen. Im Prinzip beginnt das Abschiednehmen mit der Diagnosestellung und auch damit beginnt der Trauerprozess. Die Familien sind oft in Krisensituationen, weil sie sich natürlich mit diesem Thema viel auseinandersetzen und auch da trägt an vielen Stellen, so ist es zumindest mein Gefühl, die Gemeinschaft, dass man es nicht alleine aushalten und halten und tragen muss, sondern dass hier Familien sind, die sich mit den gleichen Themen einfach beschäftigen. Aber, und das ist das Schöne an der Kinderhospizarbeit, neben den Themen Tod, Sterben, Abschied, Trauer, ist das Leben unser Fokus und hier wird einfach unheimlich viel gelacht und gelebt. Und das macht die Arbeit hier einfach zu, ja, was ganz Wunderbarem.
Wenn ein Kind stirbt, verändert sich die Stimmung spürbar. Im Löwenherz gehört der Tod, so schwer das auch klingen mag, zum Alltag dazu. Und trotzdem, jeder einzelne Abschied ist einzigartig, emotional und mit Sicherheit auch herausfordernd. Ich habe Juliane Schulze gefragt, wie sie und ihr Team damit umgehen, mit diesem Moment, wenn ein Leben zu Ende geht. Sie hat mir erzählt, dass genau dann ein beeindruckender Zusammenhalt spürbar wird.
Ich arbeite hier an einem Ort, wo einfach das großartigste Team der Welt arbeitet. Das ist einfach in den Momenten immer wieder zu spüren, dass auch kritische Dinge, die uns natürlich im Alltag auch beschäftigen, gar keine Rolle spielen. Wenn hier im Haus ein Gast verstirbt oder auch noch im Sterbeprozess sich befindet, da sind wir alle so eng beieinander und jeder weiß genau, was seine Rolle ist und was er zu tun hat. Und diese schweren Momente sind einfach unheimlich getragen von diesem wunderbaren Team. Aber es ist natürlich auch so, dass wir auch was dafür tun müssen, dass die Menschen mit diesen schweren Momenten auch einen Umgang finden. Es gibt Supervisionsangebote, es gibt kollegiale Beratung. Unsere Seelsorgerin hat so einen Moment geschaffen des Innehaltens, wenn es hier gerade irgendwie schwer ist. Also wir gucken schon auch auf professioneller Ebene, dass wir nicht nur sagen, wir haben ein tolles Team, sondern dass wir eben auch genau gucken, dass die Menschen eine gewisse Durchlässigkeit haben. Also mir ist schon wichtig, dass wir Trauer zulassen können, sonst sind wir nicht empathisch in unserer Arbeit. Aber wir müssen am Ende auch da gut drauf achten, dass die Trauer auch wieder gehen kann und nicht verschlossen in unseren Herzen zurückbleibt.
Trauer zulassen, aber sie auch wieder gehen lassen. Das ist ein Gedanke, der mich seit meinem Besuch im Kinderhospiz Löwenherz begleitet. Wenn ein Kind stirbt, ist die Trauer unvorstellbar groß. Auch wenn der Tod vielleicht absehbar war, der Moment selbst bleibt endgültig, bleibt erschütternd. Kein Wunder also, dass es schwerfällt, darüber zu sprechen. Dass viele lieber wegschauen oder ausweichen. Aber ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir es trotzdem tun. Denn der Tod gehört zum Leben dazu und doch ist er nicht immer das, worüber Familien sprechen möchten. Das kann ich total verstehen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich mit Jonathans Eltern darüber sprechen durfte. Denn es heißt nicht, dass der Gedanke an den Abschied den Alltag beherrschen muss.
Also als die Diagnose kam, war mir das sehr präsent irgendwie. Und jetzt aber gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist gut, ja, weil das einfach zeigt, wir leben einfach unser Leben, ne, und versuchen es so gut hinzubekommen, wie es geht. Und natürlich planen wir für alles, was dann kommt. Aber ich glaube, dass das einfach gut so ist, wie es ist, wenn man einfach sich daran freut, wie jetzt einfach die Lage auch ist.
Im Hier und Jetzt leben, das klingt nach einem guten Weg, mit einer schweren Diagnose umzugehen. Immer an den Abschied denken hilft ja auch niemanden. Es sorgt nur für Traurigkeit. Und darauf vorbereiten, kann man das überhaupt?
Ich glaube, das fällt ganz schwer, sich auf solche Gefühle vorzubereiten. Geht aber jedem Menschen so, der jemanden verlieren muss, den man gerne noch länger gehabt hätte.
Sich mit dem Tod auseinandersetzen, das ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch sehr abstrakt. Doch manchmal kann es helfen, den Abschied ganz konkret zu erleben. Wir haben in diesem Podcast beispielsweise schon über den Abschiedsraum im Löwenherz in Sieke gesprochen. Da wird das Thema greifbar. Und man bekommt ein Bild, wie sowas aussehen kann. Jonathans Familie war kürzlich beispielsweise bei der Beerdigung eines anderen Kindes, das auch eine lebensverkürzende Diagnose hatte. Jonathans Vater Thorsten hat mir erzählt, wie sie diesen Moment erlebt haben.
Also wir waren tatsächlich gerade bei einer Beerdigung von einem Kind und das war eine Trauerfeier in einem Friedwald. War sehr würdevoll und sehr schön, aber auf der anderen Seite, das eigene Plan ist für mich jedenfalls noch Zukunftsmusik und jemand sagte mal, wir werden die Brücke überqueren, wenn wir da sind und vorher einfach noch nicht.
Ein Friedwald, das ist ein besonderer Ort für die letzte Ruhe. Statt Grabstein gibt es Bäume und statt Friedhofsreihen ein Stück Natur. Die Asche von Verstorbenen wird dort an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Für viele Familien ist das eine sehr tröstliche Vorstellung, weil das Leben in gewisser Weise weitergeht. Jonathans Familie war an so einem Ort. Die Beerdigung wurde als Lebensfeier statt Trauerfeier bezeichnet. Jonathans Mutter Konstanze hat mir davon erzählt, wie sie diese Stimmung empfunden hat. Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, wir hatten uns auch drüber unterhalten, ob dieser Begriff Lebensfeier, ob wir mit dem was anfangen können. Man ist primär traurig bei so einer Lebensfeier, ja, und die Traurigkeit ist einfach da und der Schmerz, dass man jemanden gehen lassen muss, der kommt, egal wie man das Kind nennt, ja. Aber tatsächlich freut man sich, dass derjenige da war und am Leben war und Teil des eigenen Lebens auch war. Also insofern, ich weiß gar nicht, ob man an dem Namen da so viel festmachen kann und muss, aber es sind einfach diese Gefühle, die man dort nochmal gemeinsam feiert. So, ich glaube eigentlich ist das Hauptwort für mich ist die Feier. Und dass man da ganz viel Dankbarkeit hat und dass man auch diese Traurigkeit empfinden kann und darf. Weil Traurigkeit ist eigentlich ja dasselbe wie Liebe. Wenn ich denjenigen nicht lieben würde, dann wäre ich auch nicht traurig. Und deswegen ist auch diese Traurigkeit was, worum man ganz froh sein kann.
Am Ende sagt Konstanze, dass man die Traurigkeit ruhig zulassen kann. Und da ist er wieder, dieser Gedanke, den ich schon durch Juliane Schulz im Löwenherz bekommen habe. Trauer darf da sein, sie darf aber auch wieder gehen. Und das ist etwas, das ich aus all den Gesprächen mitnehme. Und ich glaube, es spielt keine Rolle, welchen Weg des Abschiedes eine Familie wählt. Ob es eine klassische Beisetzung auf einem Friedhof ist, eine Bestattung im Friedwald, ein Abschied im Krankenhaus, zu Hause oder in einem Abschiedsraum wie im Löwenherz in Sieke. Ich bin überzeugt, Familien spüren intuitiv, was für sie richtig ist. Und ich glaube auch, da gibt es generell kein richtig oder falsch. Es zählt nur, was für das eigene Kind, für die eigenen Gefühle stimmig ist. Was aber auch zur Wahrheit gehört. Manche Kinder können sich nicht mitteilen, keine Wünsche äußern, wie ihr Abschied einmal aussehen soll. Bei Jonathan ist das anders. Er hat sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und er hat mir erzählt, wie er, auch durch seinen Aufenthalt in Sieke, dazu kam, eine Patientenverfügung umzusetzen. Was ihm dabei besonders wichtig war, erzählt er jetzt.
Die haben dort eine Ärztin, die hieß Angelique, glaube ich. Und die macht ganz viel auch so mit Eltern und so. Die hatte mit mir halt ein Vorgespräch und dann habe ich es meinen Eltern vorgestellt. Aber praktisch habe ich mit ihr eigentlich alles gemacht, was mir wichtig war. Wir haben das bei meinen Eltern nur kurz abgeklappert und die fanden es super. Und ja, ich habe halt zum Beispiel, also ich will komplett beatmet werden, Organe nehmen, wenn ich welche brauche, Blut nehme ich an, auch Blutwäsche, alles.
All diese Entscheidungen führen hoffentlich dazu, dass Jonathan noch ein langes und glückliches Leben führt. Und doch hat ihn die Erfahrung bei der Beerdigung im Friedwald bewegt. Und er wünscht sich für seine Beerdigung, dass der Fokus auf dem Wort Feier liegt.
Ich finde so Friedwälder schön, einfach. Irgendwie, dann gibt es eine Feier, einfach so ein bisschen, die nicht traurig ist. Bunt einfach, läuft chillige Popmucke, keine Ahnung. So ein bisschen einfach, nur gar nicht so traurig sein oder so. Einfach ein bisschen feiern einfach. Ich möchte einfach in Erinnerung geben als bleiben, als fröhlicher, liebevoller Mensch einfach. Der immer ein bisschen verpeilt ist, einfach, so bin ich halt einfach und ja, einfach ein netter Kerl, der lebensfroh ist, ja.
Chillige Popmusik, eine Feier, das ist irgendwie ein schöner Gedanke. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt davon, mit welcher Offenheit er darüber spricht. Auch Constanze hat über die Wünsche für Jonathan mit mir gesprochen.
Ich wünsche mir, dass meine Kinder zufrieden sind und ich bin manchmal der Meinung, einfach jeder Tag, wenn man ins Bett geht und man hat gelacht und man hat sich über irgendwas gefreut, dann ist das Tagesziel schon erreicht. Ich wünsche mir aber natürlich auch, dass unsere Tochter eigentlich nach Möglichkeit so normal wie möglich ihr Leben leben kann, ohne auch ohne ihren Bruder als Bürde zu verstehen, sondern als eine Bereicherung und vielleicht auch selbst, wenn sie ihn irgendwann nicht mehr haben wird, dass sie trotzdem froh ist, ihn gehabt zu haben. Und genauso geht's uns auch. Ich kann mir ein Leben ohne Jonathan nicht vorstellen. Ich will's mir auch nicht vorstellen. Und das ist vielleicht auch, wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche in meinem Leben, das ist vielleicht ein bisschen abstruser Gedanke. Aber ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass mein Mann und ich in der Lage sind, sein Leben zu vollenden, sag ich's mal. Wir haben durch den Wunsch, Kinder haben zu wollen, ihn in diese Welt geholt. Mit allem, was für ihn an blöden Erfahrungen auch mit dranhängt. Und insofern wäre es tatsächlich mein Wunsch, dass wir es auch idealerweise irgendwie, wenn sein Leben schon wahrscheinlich nicht so lang sein wird, wie das viele andere, dass wir es zu einem guten Ende auch bringen können und dass man es abrunden kann in gewisser Weise. Das wäre mir tatsächlich wichtig, auch weil ich mich natürlich als Mutter selber um ihn kümmern möchte, solange es geht und so gut es geht.
Ich selbst hatte mich bis zu diesem Podcast noch nie ernsthaft mit meinem eigenen Tod beschäftigt. Geschweige denn mit der Frage, wie meine eigene Beerdigung aussehen sollte. Aber der Gedanke, dass es eine Feier sein könnte, eine, bei der Menschen nicht nur weinen, sondern mehr lachen, das gefällt mir. Wahrscheinlich wird es trotzdem Tränen geben, aber vielleicht sind es auch Tränen der Freude. Über all die schönen Momente, die einen verbunden haben. Über die Geschichten, die man geteilt hat. Das ist mein Blick auf den eigenen Abschied. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, wie es wäre, den Abschied meines eigenen Kindes zu planen, boah, das wäre schwierig. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich damit auskennen. Die wissen, wie man Eltern und Kinder auf diesem schweren Weg begleitet. Die helfen können, einen Umgang zu finden mit dem, was unaussprechlich scheint. Eine von ihnen ist Beate Weidewitsch vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg. Und sie hat mir von ihren Erfahrungen erzählt.
Kinder sterben ja an verschiedenen Orten. Also sie möchten ja auch wissen, wie der Abschied durch Tod ist. Es gibt Kinder, die sterben im Krankenhaus und es gibt Kinder, die versterben im Kinderhospiz. Es gibt Kinder, die sterben zu Hause, was für Eltern oft sehr schön ist. Und entsprechend ist es auch sehr verschieden, wie wir diese Abschiede begleiten. Also manchmal erfahren wir von den Eltern, dass das Kind verstorben ist, dann sind wir im engen Kontakt. Und es gibt aber auch Situationen, da waren wir mit dabei. Ich habe gerade noch mal eine Dokumentation gehabt, eines Kindes, was zu Hause verstorben ist. und kann mich erinnern, dass die Mutter sich gewünscht hat, dass das Kind zu Hause verstirbt. Und die Phase davor war eigentlich die Phase, wo die Mutter sich nicht sicher war, ob das die spezialisierte palliative Versorgung, die SAPV-KJ, zu Hause schafft. Also da war wirklich das Thema, schafft die Ärztin das, dass mein Kind weitestgehend symptomfrei zu Hause sterben kann? Kann ich dieser Ärztin vertrauen? Und das war ein Thema, also was die Mutter mit der Ehrenamtlichen hatte, was wir auch gemeinsam hatte. Ich kenne die Kinderärztin aus der SAPV-KJ. Natürlich schafft das die SAPV-KJ. Da gab es dann solche Fragen wie, das Kind bekommt nur noch 500 Kalorien, was ja in so einer Phase, wo es dem Ende entgegengeht, auch richtig ist. Ist das genug für das Kind? Und dann eben nochmal zu sprechen, ja, das ist genug und du mach dir keine Sorgen und das ist alles mit Vitaminen und so weiter angereichert. Das Kind hat genug und tatsächlich das eng zu begleiten, also die Sorgen der Mutter, manchmal auch die Brückenfunktion zu haben zwischen Ärztin und Mutter oder mittendrin zu sein und immer wieder auch das Zutrauen, dass das funktioniert, dass das Kind zu Hause stirbt. Und dann haben wir das auch wirklich hinbekommen. Das Kind durfte zu Hause sterben, das Kind ist zu Hause gestorben. Und im Übergang war es wirklich so, dann entsteht ja auch so ein Gewusel, dann ist da die Pflege, dann ist da die Ärztin und dann entsteht sowas wie, wo soll denn das Kind bestattet werden und welcher Bestatter? Und dann geht es häufig auch darum, ein bisschen Ruhe reinzubringen, gemeinsam zu überlegen, welcher Bestatter, welche Bestatterin könnte das sein? Fragestellung, wie lange darf das Kind noch zu Hause sein? Also in dem Fall war das so, dass die Mutter starkes Bedürfnis hatte, das Kind noch möglichst lange zu Hause zu behalten. Das Kind wurde noch gewaschen, das wurde angezogen, der Nachttisch wurde dekoriert, dann wurde das Kind nochmal umgezogen, dann wurde ein anderes Plüschtier hingestellt. Dann entstand so eine Nervosität auch, so im Pflege- und Medizinbereich kann die Mutter das Kind loslassen. Das Kind muss ja irgendwann weg, wenn das Kind tot ist. Und im Grunde einfach da zu sein. Ne? Im Grunde da zu sein, dass diesen ganzen Prozess mitzugehen. Ein riesiges Thema war in dem Fall, dass Großeltern sagten, wir haben nicht so viel Geld, wie sollen wir denn das mit der Bestattung machen? Wie sollen wir denn die Trauerfeier finanzieren? Und auch da hatten wir eine ganz pragmatische Lösung und haben gesagt, dann machen wir sie halt bei uns. Dann machen wir sie halt bei uns im Haus. Also das war so für mich sehr eindrücklich. Das war eine Trauerfeier mit dem Kindersarg, also mit dem Kind dann drin und so, wie das die Eltern haben wollten, auch sehr festlich und mit allen Menschen, die sie dabei haben wollten, bei uns im Haus. Und manchmal ist es eben einfach nochmal zuzuhören, wenn die Mutter erzählt, also wie das Kind gestorben ist im Krankenhaus, wer dann da war, wie das Erleben war, was die Ärztin gesagt hat, was die Pflegekraft gesagt hat. Es wird sehr häufig durchgespielt. Es wird speziell dann sehr häufig durchgespielt, wenn Eltern das Gefühl hatten, es ist nicht gut gelaufen. Also nicht jedes Kind geht symptomfrei und stirbt symptomfrei. Und dann geht es manchmal nur darum, dicht dran zu sein. Das ist auch Aufgabe von Ehrenamt. Und mit zuzuhören. Also wenn Eltern das einfach noch mehrfach durchspielen müssen.
Was bleibt also am Ende? Das frage ich mich jetzt auch für diesen Podcast. Dieses Projekt hat mir vieles gezeigt, wie wichtig gute Begleitung ist durch Menschen in der Hospizarbeit, wie viel Stärke in Familien steckt und wie wertvoll es ist, wenn sie diese Stärke und ihr Erlebtes mit uns teilen. Ich durfte Einblicke bekommen in ein Leben, das anders ist als meins. Aber in dem so viel Liebe, Humor, Alltag, Normalität und eben auch Tiefe steckt. Ich habe gelernt, wie verletzlich Familien oft sind, wie verzweifelt Situationen sein können, wie oft sie gleichzeitig noch Kraft aufbringen, anderen Mut zu machen. Ich habe auch gespürt, dass diese Offenheit nicht selbstverständlich ist. Und dass es einen Unterschied macht, wenn eine Familie, wie die von Jonathan sagt, wir erzählen unsere Geschichte, damit andere besser verstehen und nicht wegschauen müssen.
Man stellt sich ja durchaus auch manchmal die Frage, warum passiert uns das? Warum muss es bei Jonathan so sein? Das ist eine müßige Frage, auf die gibt es keine Antwort. Aber vielleicht ist der Podcast und die Möglichkeit für uns daran teilzunehmen tatsächlich eine kleine Antwort, dass wir einfach mit unserer Geschichte einmal dieser Situation auch ein Gesicht geben können.
Genau darum geht es hier. Den Dingen ein Gesicht geben, Menschen sichtbar machen, die kaum eine Lobby haben. Kinder und Jugendliche ein Sprachrohr sein, die eine lebensverkürzende Diagnose haben. Probleme ansprechen, Hilfen aufzeigen, im besten Fall Ängste nehmen und Hoffnung geben. Vielleicht hilft dieser Podcast dabei, anderen Familien Mut zu machen, zu zeigen, ihr seid nicht allein. Und vielleicht sogar zu zeigen, es kann auch wieder gut werden. Anders, aber gut.
Irgendjemand muss es ja machen, ja, und warum nicht wir? Und ich glaube, wir haben auch ein paar Sachen zu erzählen. Und es gibt ein paar Dinge, die glaube ich, schon auch spannend sind und die auch wichtig sind. Und vielleicht hört ja auch jemand den Podcast, der in einer ähnlichen Situation ist, wie wir es vor einigen Jahren waren, ne? Hat vielleicht eine Diagnose bekommen und die Welt bricht erstmal zusammen und man fragt sich, was jetzt? Ja? Ist das jetzt das Ende? Ja? Und die Antwort lautet, nein, natürlich nicht. Es geht einfach weiter und es geht auch gut weiter. Ne? Aber da hat man natürlich dann auch Möglichkeiten, um's gut zu machen. Und wenn das vielleicht auch ein bisschen hilfreich ist, was wir hier machen, dann ist das, glaube ich, schon eine sehr runde Sache.
Auch Jonathan selbst hat mir gesagt, was er sich von diesem Podcast wünscht.
Ich würde mir einfach wünschen, mehr Aufmerksamkeit auf Leute mit schweren Lebensumständen zu haben, einfach ein bisschen Verständnis auch vielleicht einfach von der Öffentlichkeit und einfach von den sozialen Menschen.
Ich kann mich da nur anschließen. Es geht in diesem Podcast nicht um Mitleid, sondern um Sichtbarkeit, um Verständnis. Verletzlichkeit ist menschlich. Traurigkeit, Verzweiflung, Angst, Überforderung. Das alles ist menschlich. Und Menschlichkeit ist die Basis von allem. Was ich noch mitgeben möchte, es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Ganz im Gegenteil, das ist Stärke. Das gilt in so vielen Lebenssituationen, aber ganz besonders dann, wenn man mit einer neuen, vielleicht zunächst erschütternden Realität konfrontiert ist. Es gibt Menschen, die das können. Die zuhören, die helfen, die verbinden, die entlasten. Und ich hoffe, dass alle, die diesen Podcast gehört haben, beim Wort Hospiz nun ein anderes Bild im Kopf haben. Denn hier geht es nicht ums Sterben, es geht ums Leben, im Hier und Jetzt. Solange ich darf, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion: ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit: Bianca von Husen.